Berufsbegleitend promovieren. Vielleicht kennst du das. Und vielleicht ist es nicht nur für berufsbegleitend promovierende. Ich glaube, es ist zwar, oder sagen wir mal so, diese Episode ist zwar jetzt gedacht so zum Thema berufsbegleitende Promotion, aber ich glaube, dass auch andere manchmal diese Gefühle haben. Und zwar geht es so ein bisschen darum, du sitzt im Kolloquium oder in einem Vortrag und denkst dir so, ja, alles schön und gut in der Theorie, aber in der Praxis ist das nicht so. Oder du merkst, ja, so ganz so richtig stimmt es nicht. Das ist alles irgendwie so ein bisschen theoretisch und dir fehlt vielleicht einfach nur die Idee, wie das in der Praxis anwendbar ist. Das, glaube ich, geht oft berufsbegleitend Promovierenden so. Und das andere Thema oder was damit verbunden ist, ist so ein bisschen, dass du denkst, ja, aber vielleicht bin ich auch nicht wissenschaftlich genug. Was habe ich da jetzt eigentlich beizutragen, weil ich komme jetzt aus der Praxis und ich promoviere jetzt und an der Uni, da sind die alle so schlau, aber ich nicht. Oder die anderen kennen sich viel besser aus mit Methoden, mit Theorie. Und vielleicht ist das nicht nur bei berufsbegleitend Promovierenden so, vielleicht ist das auch bei Leuten, die interdisziplinär promovieren oder bei Leuten, die vielleicht einen Hintergrund haben, der, sage ich mal, nicht so unbedingt von Anfang an auf das Thema Promotion abgezielt hat. Also entweder haben sie sich sehr spät für eine Promotion entschieden oder kommen aus so einer, außer, sage ich mal, erste Generation Promotion, also Arbeiterkind. Und ich glaube aber auch, also ich denke halt manchmal auch, ja, vielleicht heißt Akademikerkind, vielleicht heißt das gar nichts. Also ich weiß, ja, es gibt Zahlen, die sagen, dass Akademiker, also Kinder von AkademikerInnen irgendwie mehr Chancen haben oder öfter vertreten sind in höheren Bildungsstufen. Ich stelle fest in der Praxis, dass auch wenn deine Eltern studiert haben, heißt es nicht unbedingt, dass du besser vorbereitet bist. So, also nicht unbedingt. Kann sein, ja, aber heißt eigentlich nichts. Jetzt meine ich nicht diese, nein, ich will da nicht drauf eingehen. Ich will ja nicht darauf eingehen, dass, was weiß ich, Leute aufgehört haben, Jura zu studieren, weil alle, die da saßen, Kinder von RechtsanwältInnen waren. Weiß ich nicht. Oder ne, bei Ärzten ist das ja vielleicht auch so, dass da sehe ich das schon, dass das da auch ein großer Vorteil ist. Ich sehe das in vielen Fächern, aber nicht, wenn deine Mutter Lehrerin war, dann heißt das nicht, dass du irgendwie super gute Bedingungen haben musst im Studium und auch nicht in der Promotion. Aber eigentlich geht es ja gar nicht drum. Ich habe mich wieder ablenken lassen von mir selbst, wie ich das gerne mache. Herzlich willkommen beim Coaching-Zonen-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen und zu allen Themen der Promotion. Und wenn dir diese Episode gefällt oder meine Arbeit gefällt oder generell Coaching-Zonen gefällt, dann auch selbst wenn du bei Fokus Promotion bist oder so, hinterlass gerne einen Like eine Glocke bei Spotify, ein Sternchen, ein Like bei Instagram oder bei LinkedIn. Das würde mir helfen, noch motivierter zu sein, tolle Episoden für dich aufzunehmen. Das war jetzt der Werbeblock oder das Intro. Starten wir mal, gehen wir mal rein. Also, lass mich vielleicht erst mal darauf eingehen, was, also das Thema Praxiswissen. Ne? Es geht um Praxiswissen und es geht auch um das Thema, nicht wissenschaftlich genug zu sein, weil viel Praxiswissen da ist, beispielsweise, aber auch aus anderen Gründen. Also Praxiswissen, ne, da gerade, also es betrifft die Leute, die beispielsweise gibt es viele Leute, die jetzt im Bereich der sozialen Arbeit promovieren oder aber auch im Bereich der Erziehungswissenschaften promovieren oder aber auch im Bereich der Pflegewissenschaften promovieren, der Ergotherapie promovieren, Leute, die mit einem Fachhochschulabschluss oder Abschluss mit einem Master aus Hochschulen für angewandte Wissenschaften promovieren. Und da merke ich oft, dass die das Gefühl haben, ich gehöre gar nicht so richtig dazu, ich bin gar nicht so richtig, ich bin nicht akademisch genug. Und oft geht einher, dass diese Leute auch nach oder in einer Berufstätigkeit promovieren. Also entweder, dass sie Berufstätigkeit aufgeben zum Promovieren oder aber auch berufsbegleitend promovieren. Und da ist es so, dass die viel Praxiswissen haben, dass sie in ihrem beruflichen Alltag gelernt haben. Und das ist dieses Wissen, was man nicht in Büchern lernt und nicht in Vorlesungen lernt, sondern durch Erfahrung lernt, durchs Tun lernt und aber auch durchs Beobachten, durchs Ausprobieren, durchs Anpassen auch in der Praxis. Und das entsteht natürlich auch, wenn du mit echten Menschen arbeitest oder echte Probleme, also Anführungsstrichen, ja oder nein, echte Probleme löst oder echte Entscheidungen triffst. Also das, dieses Praxiswissen würde ich mal bezeichnen, ne? Das findet immer in einem bestimmten Kontext statt, in bestimmten Situationen statt und es fällt einem vielleicht gar nicht auf, dass man das hat. Also das ist eigentlich im Prinzip die selbstverständlich gewordene Erfahrung, die man hat in der Arbeit mit, ja, mit Klienten, ProbandInnen, was auch immer, wie ihr die nennt, also in der Praxis. Und dieses praktische Wissen oder dieses Erfahrungswissen, das ist natürlich etwas Besonderes, weil das ist erprobt. Also ne, das ist nicht halt nur gehört und gelesen, das hast du angewendet, du weißt, wie es funktioniert, du hast es erlebt. Das ist relativ komplex vielleicht auch. Ne? Das ist ja auch nicht frei von Widersprüchen, würde ich mal sagen. Das ist nicht frei von dem Umgang mit unvollständigen Informationen, auch dem Umgang mit Stress, also mit dem Umgang. So dieses Thema Entscheidung treffen und das ist ja was, was man in der Wissenschaft vielleicht ja auch tut, aber anders tut, weil man vielleicht in der Praxis die Konsequenzen einfach besser weiß. Und was es halt einfach auch noch ist, also es löst halt echte Probleme vielleicht oder schnell, vielleicht viel schneller als wissenschaftliche Erkenntnisse. Weil es dauert ja auch manchmal, bis sich wissenschaftliche Erkenntnisse, also bis sie überhaupt in der Praxis ankommen, wenn sie denn in der Praxis ankommen oder auf welcher Ebene sie ankommen. Und ne, dieses Erfahrungswissen ist ja auch Wissen, das beispielsweise im Handeln entsteht, würde ich mal sagen. Aber so, was du denkst vielleicht, wenn du promovierst, so aus der Praxis raus, dann denkst du, ja, das ist aber doch gar keine Wissenschaft. Und ja, jein, weil natürlich Wissenschaft davon lebt, dass du Fragen stellst, dass du etwas siehst, was vielleicht andere nicht sehen. Das ist ja auch ne, das Forschen oder dass du etwas herausfindest, also vielleicht auch eine Lösung herausfindest, aber das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich oder ja, herausfordernd, weil, und das sehe ich gerade bei Leuten, die aus der Praxis anfangen zu promovieren, weil da ganz oft die wissenschaftliche Relevanz fehlt. Also weil ganz oft irgendwie jetzt geguckt werden muss, weil Forschen ist ja in den meisten Fällen nicht irgendwie jetzt, ich forsche oder doch, ja, ich forsche, um ein Problem zu lösen. Ich forsche vielleicht auch, um in der Praxis was zu verändern. Aber ich forsche auch, um neue, wissenschaftlich relevante Erkenntnisse zu erbringen. Und das ist halt manchmal das, was ich von berufsbegleitenden Promovierenden höre, dass sie sagen, ja, ich bin ja irgendwie auch keine richtige Wissenschaftlerin. Ich bin kein richtiger Wissenschaftler und ich kann überhaupt nicht mit denen, die an der Uni geblieben sind, konkurrieren, weil die ganz anders reden als ich, weil die sich ganz anders auskennen und weil die einfach besser als ich wissen, wie Wissenschaft funktioniert. Und das ist ja auch so. Und ne, das kann ja jetzt auch sein, dass du sagst, okay, oder ich würde mir wünschen, dass du sagst, okay, ich bin hier, um Wissenschaft und Praxis zu verbinden. Aber was halt einfach eine ganz große Sache ist, ist schon irgendwie das Gefühl, dass du nicht dazugehörst, wenn du nicht, weiß ich nicht, an der Uni geblieben bist und wenn du auch nicht an der Uni bist, während du promovierst. Also dieses Gefühl, nicht Teil der wissenschaftlichen, also immer Gast zu sein, ne, so von extern zu kommen und das, ich meine, das ist ja einfach auch so, weil du hast einfach wenig Anbindung an die Hochschule, du hast kein Büro, du hast kein Schreibtisch, du gehst nicht mit den anderen in die Mensa oder höchstens ganz selten. Du triffst auf dem Flur nicht Leute, die irgendwas mit Wissenschaft zu tun haben und wenn es auch Leute ist, die mit dem administrativen Teil der Wissenschaft zu tun haben und wenn du halt vielleicht nur alle paar Monate an die Uni kommst. Und es kann ja sein, dass das in der, ne, also wenn es gut läuft, hast du vielleicht so ein Kolloquium, das einmal im Monat stattfindet, aber das auch nur während der Vorlesung, also während der Vorlesungszeit. Das heißt, du hast, lass mal überlegen, du hast ein Kolloquium im April, du hast ein Kolloquium im Mai, du hast ein Kolloquium im Juni, wenn du Glück hast, noch im Juli, und dann hast du wieder ein Kolloquium im Oktober, November, Dezember, vielleicht ist dann, fällt es dann noch aus, und Januar. Und Februar ist dann, ne, also vielleicht hast du, wenn es irgendwie so nach Uni-Regeln läuft, vielleicht hast du einfach nur 4 bis 6 Mal ein Kolloquium, für das du dir wahrscheinlich auch noch Urlaub nehmen musst, weil du ja eigentlich arbeitest. Also es ist ja manchmal auch noch schwierig, das überhaupt zu machen. Und ja, und das bedeutet, dass das Gefühl, dass du Gast bist, vielleicht auch real ist, zumal du möglicherweise auch abends und am Wochenende, das machen natürlich andere Promovierende auch, aber dass du vielleicht auch nochmal so den Break hast von, ja, ich habe den ganzen Tag jetzt in der Praxis gearbeitet und jetzt komme ich nach Hause und jetzt muss ich nochmal umswitchen auf, ich arbeite jetzt an meiner Dissertation, also dieses, ich arbeite jetzt wissenschaftlich. Und das ist natürlich, wenn du in der Uni arbeitest, vielleicht nicht so. Vielleicht machst du das dann auch, dass du dich abends nochmal hinsetzt und sagst so, ich arbeite jetzt an meiner Diss. Aber du hast nicht diesen Switch von Praxis und Wissenschaft. Und das ist, glaube ich, und der kostet ja auch Zeit, ne, dieses Umstellen. Und was du natürlich auch nicht mitkriegst, also nochmal vielleicht irgendwie so zu diesem Thema Gast sein oder so, was da halt nicht passiert bei dir, du verpasst einfach auch so die ganzen informellen Gespräche, diese Informationen, die einfach weitergegeben werden, ohne dass Informationen weitergegeben werden. Also, dass du weißt, wie irgendwas funktioniert. Du kannst halt das auch nicht so beobachten. Du kannst deine Erfahrungen nicht machen. Du, ne, das merkt man ja auch bei der Disputation, dass externe Personen zum Beispiel gar nicht, also vielleicht auch gar nicht die Unterstützung haben, aber auch gar nicht wissen, wie bereite ich mich denn jetzt vor oder ne, was passiert da informell, was ziehe ich an, mit welcher Sprache, also welches Vokabular habe ich, ne, oder kann ich nutzen, weil die akademische Welt hat eigentlich so ihre eigenen Codes. Ich kenne Leute aus der Praxis, die gesagt haben, ich weiß gar nicht, was Vorsingen ist. Ne, und Vorsingen ist ja das, dieses Vorstellung auf in Berufungskommission, also Bewerbung auf eine Professur. Und das wissen Leute vielleicht, die ganz neu promovieren, auch als wissenschaftliche Mitarbeitende nicht, aber die haben es dann zumindest irgendwie relativ zügig drauf, also dieses Vokabular, aber du hast es halt nicht drauf. Und ich will jetzt nochmal, vielleicht auch nochmal einerseits darauf eingehen, auf diese Vorteile von Praxiswissen, wobei ich das wahrscheinlich kurz machen möchte, aber ich möchte dir nochmal sagen, wie du, also erstens, wie du besser über dich denken kannst, ne? Also dieses nicht wissenschaftlich genug sein, wie du damit umgehen kannst und nochmal vielleicht auch, was du tun kannst, um diesen strukturellen Nachteil, sag ich mal, auszugleichen. Wie du dich verkaufen kannst oder dass du kein Gast oder kein Almosenempfänger in jetzt bist, ne, so. Das ist vielleicht einfach auch ein Vorteil, weil du andere Fragen stellst. Also, ne, so du kommst aus der Praxis, du weißt, wie das funktioniert, du kommst vielleicht irgendwie schneller auf den Punkt. Vielleicht kannst du schneller auch deine Forschungsfrage stellen, wenn du die dann wissenschaftlich formulieren kannst. Ne? Das ist ja auch nochmal das, ich wollte eigentlich von Vorteilen reden, ne? Aber dieses, wie bringe ich mein Praxisinteresse, also mein Interesse in der Praxis etwas zu verändern, wie bringe ich das jetzt in so eine wissenschaftliche Sprache? Was auf jeden Fall auch nochmal ein Vorteil sein könnte, ist, dass du so eine Lücke zwischen Wissenschaft und Praxis erkennst, zwischen Theorie, sag ich mal, und dem echten Leben, der Realität. Also, ne, wo du sagst, ja, ist schön und gut, dass es da irgendwie so ein Modell gibt, aber das kann ja vielleicht nicht funktionieren. Und das ist natürlich für die Wissenschaft wieder super wertvoll. Also ich bin ganz froh, dass das bei meiner Promotionsbetreuung irgendwie, dass die zwar irgendwie wirklich richtig gut war, so theoretisch und wusste, wie Wissenschaft läuft, aber dass sie immer meine Praxis, mein Praxiswissen auch geschätzt hat. Und das war auch im Studium schon so, dass dann gesagt wurde, du kommst doch aus der Praxis, du kennst dich doch aus. Es war manchmal etwas lästig, wenn dann jemand eine Frage gestellt hat und der Professor jetzt in dem Fall, der Professor gesagt hat, ja, das weiß die Jutta doch. Die hat doch dieses, ne, die kann das vielleicht am besten erklären. Und das war dann ein bisschen, manchmal ich fühlte mich geehrt, aber es war manchmal auch anstrengend, weil ich dann immer so gut aufpassen musste, ob ich jetzt irgendwas erklären muss. Aber so ein Punkt, ne, du weißt halt irgendwie, du hast einen guten Zugang auch zum Forschungsfeld, ne, wo andere sich dann beispielsweise das Forschungsfeld erst so erarbeiten müssen oder die Zugänge, um Untersuchungen zu machen, hast du natürlich, ja, kommst du einfach auch an die Leute ran und du musst da nicht irgendwie erstmal das Feld erkunden und ne, du musst dann erstmal nicht Zusammenhänge verstehen, weil du sie einfach schon kennst. Ne, du musst jetzt, das ist deine Leistung, Zusammenhänge vielleicht nur noch auf so eine wissenschaftliche Ebene bringen, was ja auch nicht einfach ist. Was ich selbst gut finde an diesem externen Promovieren, also an diesem berufsbegleitenden Promovieren, ist, glaube ich, dass du aus der Praxis kommst, dass du Praxis in die Wissenschaft bringst und dass du nachher Wissenschaft wieder mit in die Praxis nimmst. Das finde ich persönlich, also dieses Thema Transfer. Und das ist in der Wissenschaft gerade ein wirklich großes Thema, dass wie man es schaffen kann, dass Ergebnisse in der Praxis ankommen. Und da bist du einfach auch die Person, die das macht. Also ich sage das auch vielleicht, damit du dich gut fühlst und nicht so als ich darf das hier gar nicht und ich bin nur Gast und ich werde hier geduldet, so, ne, sondern dass du sagst, okay, ich komme jetzt aber auch, ne, mit einem Selbstbewusstsein zu sagen, okay, ich, Praxis ist wertvoll und ich bringe wertvolle Wissenschaft vielleicht auch nachher wieder in die Praxis. Und jetzt möchte ich nochmal drüber sprechen, wie du wissenschaftlich sicherer werden kannst, also wie du, was du tun kannst, damit du dich in der Wissenschaft besser aufgehoben fühlst. Und vielleicht nochmal, eine Sache ist, glaube ich, neben wissenschaftlichen Theorien, die alle irgendwie dann nochmal anders auch erlernen müssen, als sie vielleicht im Studium gemacht haben, also alle müssen so ein Deep Dive in Theorien machen, glaube ich. Ich will es jetzt nicht behaupten, aber das ist meine Erfahrung. Aber was einfach wichtig ist, so eine Strategie könnte sein, bau dir ein Methodenvokabular auf. Also leg dir einfach eine Datei an oder ein Glossar, ein Heft, egal, digital oder auf dem Handy, oder kauf dir ein Vokabelheft. Und jedes Mal, wenn du auf einen Begriff stößt, den du nicht sicher erklären kannst, schreib den auf und erklär den. Such einfach raus, was genau das ist. Und dann lern das ein bisschen auch so wie Vokabeln. Also bleib einfach in diesem, also entweder nimmst du dir jede Woche einen Begriff vor oder, ja, und nicht nur auf schreiben und erklären, sondern vielleicht auch die Begriffe lesen, die du schon aufgeschrieben hast, weil das verändert dein Wissen natürlich, aber auch deine Sprache. Und das bedeutet auch, dass du vielleicht dir am Anfang zumindest, ne, bis es dann irgendwie dich gut fühlst, dir beispielsweise Forschungsmethoden drauf schaffst, sage ich mal. Also liest die Methodenliteratur und vielleicht einfach so, ne, dass man jetzt nicht denkt, so, ich muss jetzt irgendwie 5 Bücher auf einmal durchlesen, sondern du kannst ja auch sagen, ich lese jede Woche 15 Seiten oder ich lese jede Woche ein Kapitel oder was. Also besorg dir deine Forschungsliteratur, deine Methodenliteratur einfach, um vielleicht auch zu entscheiden, welche Methoden du nehmen kannst, und fang gerne früh damit an. Und ich meine, das ist jetzt nicht so ein Problem, wenn du jetzt schon weit gekommen bist und sagst, ja, das habe ich aber nie gemacht, jetzt fehlt mir was. Fang einfach an. 15 Minuten in der Woche oder 10 Minuten am Tag, je nachdem, wie viel Zeit du hast, ist auf jeden Fall besser als nichts und auch besser spät als nie. Dann würde ich sagen, so nimm an Veranstaltungen deiner Graduiertenakademie teil, schau mal, ob die, oder auch an deiner Hochschule, vielleicht kannst du noch mal so ein Methodenkolloquium oder Methodenvorlesung besuchen. Und vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeiten, das irgendwie online zu machen. Also, ne, weil du lernst ja nicht nur die Methoden, sondern auch die Sprache, wie darüber gesprochen wird. Und darum geht es ja, dass du dich beispielsweise im Kolloquium oder im Gespräch mit der Promotionsbetreuung auch ausdrücken kannst, also so ausdrücken kannst, wie das da üblich ist. Meine Idee immer generell ist, Dissertationen zu lesen aus deinem Fachbereich, und es gibt ja viele Online-Dissertationen schon. Macht natürlich Sinn, irgendwie Dissertationen zu lesen, die beispielsweise deine Promotionsbetreuung begutachtet hat, also betreut hat. Und auch wenn, ich finde so dieser Tipp, lies Dissertation, ich finde den manchmal etwas schwierig, weil wenn man Dissertation liest, könnte man ja sagen, oh, nee, das schaffe ich nie. Aber mach dir klar, dass die Leute, die diese Dissertation geschrieben haben, auch schon mal an dem Punkt waren, an dem du jetzt bist. Ne? Niemand ist, wie heißt das, ich habe den Spruch früher nie verstanden, was da eigentlich bedeuten sollte, aber jetzt verstehe ich den. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, es ist noch keine Meisterin vom Himmel gefallen. Also ich habe früher immer gedacht, hä? Aber jetzt weiß ich, okay, alle haben sich das irgendwie beibringen müssen. Ob sie es vielleicht leichter hatten als du, kann sein, aber vielleicht auch nicht. Dann noch mal eine Idee auch, so das wissenschaftliche Sprechen. Also wie man in der Wissenschaft spricht, also so diese Trennung, da haben ja auch viele beim Schreiben irgendwie so ein Problem. Da spreche ich später noch mal drüber, also in der Folge 3, 4. Also ich habe nämlich schon einen Redaktionsplan. In ein paar Folgen später spreche ich da nochmal drüber, wie man seine eigene wissenschaftliche Stimme findet. Aber am Anfang kommt dir das ja so vor, dass das so Wissenschaftssprache wie eine Fremdsprache ist. Alle drücken sich so gewählt aus und du sprichst die halt nicht so flüssig, weil, ne, also da kann ich mir vorstellen, dass dieser Tipp dir ein Vokabular anzulagen hilft, aber nutze Kolloquien, Tagungen, Schreibgruppen auch einfach, um Fragen zu stellen. Und ich weiß noch, dass, also im Nachhinein finde ich das nicht gut, aber ich weiß, dass ich früher, ich kam ja auch irgendwie so mehr oder weniger von außen und nicht AkademikerInnen, Kind und so diese Nummer, dass ich immer so, bevor ich eine Frage gestellt habe, das so eingeschränkt habe, dass ich immer so Sachen gesagt habe wie, ja, ich weiß ja nicht, ob das jetzt richtig ist oder ich weiß ja nicht, ob ich das richtig verstehe, aber ich habe mich gefragt und dann habe ich die Frage gestellt und das ist meist irgendwie auch ganz gut angekommen. Also ist niemand so, also sagen wir so, wenn jemand gedacht hat, meine Güte, ist die blöd, dann hat es mir zumindest niemand gesagt. Ist ja vielleicht auch gut, nur ich habe irgendwann aufgehört, das über mich zu denken. Und ich glaube, das ist das, ne? Was die anderen denken sowieso, was sie wollen. Aber was du über dich denkst, das ist vielleicht das Wichtige oder das Interessante. Ein paar Tipps habe ich noch. Ich wollte eigentlich auch ein bisschen jetzt zum Ende kommen, aber nochmal Forschungstagebuch. Also dokumentiere deinen Forschungsprozess und vielleicht auch nochmal so zu gucken, welche Entscheidung hast du getroffen, warum, und dass du auch anfängst, also nicht nur zu dokumentieren, sondern auch zu schreiben, und auch dein Schreiben wird sich verändern. Und das könnte auch nochmal sein, indem du beispielsweise auch deine Vorannahmen aufschreibst, also aufschreibst, was du erwartest, was du für wahrscheinlich hältst, und schreib auch, und das kannst du auch in dein Forschungstagebuch schreiben, schreib auf welche Vorurteile du hast. Also reflektier dich selbst, eigentlich geht es darum. Und was du noch tun könntest, wäre, dass du dir Menschen suchst, mit denen du über deine Forschung sprechen kannst. Also ob das jetzt andere Promovierende sind oder eine Schreibgruppe ist oder du dir auch zum Beispiel Postdocs fragst. Such dir Menschen, eigentlich darum gehst, die vielleicht das wissenschaftliche Feld kennen und die nachfragen, die dich herausfordern und die dir helfen, deine Gedanken zu schärfen. Und jetzt ist es so, dass natürlich da auch nochmal so eine Gefahr geht, dass natürlich du denkst, ah, diese Person hat es gesagt, die hat so schlaue Sachen gesagt, jetzt muss ich das machen. Ne, das ist halt gefährlich, wenn du denkst, so, die sind halt irgendwie schlauer und die wissen Bescheid. Da ist es wichtig, dass du für dich herausfindest, auch, also in den Gesprächen, und das ist vielleicht auch die Kompetenz, die du lernst oder die du lernen darfst. Ich sag mal, das Feedback, die Rückmeldungen, die Meinungen von anderen, dass du die stehen lassen kannst und prüfen kannst, ob sie dich weiterbringen. Also was ich meine ist, mach dann nicht, dass du sagst, ah ja, okay, das mache ich, sondern dass du für dich entscheidest, ist es sinnvoll. Also darum wäre das gut, dich zu bedanken, dir das aufzuschreiben und dann später nochmal zu überlegen. Also weil da kann natürlich auch ganz viel kommen von Leuten, die sagen, also du musst das jetzt, also das ist jetzt total wichtig und du, ne, also so, dass man so selbst denkt, ah, nee, ich bin doch zu doof oder ich mache das jetzt, was andere sagen. Nur mal so als Idee. Vielleicht das Letzte, was ich dir sagen kann, damit du dich damit gut fühlst und damit du auch akzeptierst, und das müssen alle machen, das müssen nicht nur Leute machen, die berufsbegleitend promovieren, sondern alle, die in der Wissenschaft sind. Dieses wissenschaftlich werden, dieses ForscherIn werden, ist ein Prozess. Das passiert nicht, dass du morgen sagst, ne? Manche Leute haben Schwierigkeiten dabei, beispielsweise zu sagen, ich forsche über, ne? Weil sie denken, ja, aber forsche ich denn wirklich, ne? Aber vielleicht einfach so zu sagen, okay, ich fange jetzt an und das ist ein Prozess und ich entwickle mich, ich darf mich in diesem Prozess entwickeln. Und da kommt wieder nochmal auch das Forschungstagebuch zum Einsatz, ne? So zu gucken, du kannst deine WissenschaftlerInnenwerdung dokumentieren, bis du auch die Vorteile siehst, ne? Also dass du sagst, so meine Praxiserfahrung, mein Praxiswissen ist kein Problem, das muss ich nicht verstecken. Und ich muss nicht verstecken, dass ich mich zu einer Wissenschaftlerin, zu einem Wissenschaftler entwickle. Ne? So, weil das ist einfach nochmal vielleicht einfach ehrlicher. Und vielleicht, ich möchte dich ermutigen, einfach auch dazu zu stehen und dein Praxiswissen, das selbstbewusst einzubringen. Du musst dich nicht klein machen, du musst natürlich auch nicht im anderen, im Umkehrschluss sagen, also nein, in der Praxis ist das ganz anders, ne? Also du musst nicht jetzt dich irgendwie als Praxisexpertin aufstellen, aber so, du musst dich nicht klein machen, nur weil du nicht den klassischen akademischen Weg gehst, sondern vielleicht auch noch mal drauf schauen, dass du was mitbringst, was andere nicht haben, und drauf schauen, dass die Wissenschaft sich einfach auch weiterentwickelt durch Menschen wie dich. Menschen, die wissen, welche Fragen vielleicht interessant sind, die Fragen stellen, die wichtig sind. Und vor allen Dingen die Wissenschaft und Praxis, also die Theorie und Realität, verbinden können und dann den Transfer in die Praxis einfach erbringen, ohne dass sie da großartige, sag ich mal, Verrenkungen machen müssen. So, und wenn du jetzt sagst, ja, alles schön und gut, ich brauche da Unterstützung, dann schau bitte gerne auf der Coachingzonen-Webseite vorbei, komm zu Fokus Promotion, da gibt es sowohl Leute aus der Wissenschaft als auch Leute aus der Praxis. Da gibt es Leute, die berufsbegleitend promovieren, die extern promovieren oder aber auch die in der Wissenschaft arbeiten. Das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Übungsfeld für dich, diese Wissenschaft Praxisgeschichte zu verbinden. Und wenn du nichts verpassen möchtest, dann abonniere den Coachingzonen-Newsletter auf coachingzonen.de. Und ja, zum Schluss bleibt mir nur sagen, ich freue mich, dass du heute dabei warst und dass du anscheinend bis hier die Episode gehört hast. Lass mir ein Like oder eine Bewertung da. Du bist auf deinem Weg, du bringst was Wertvolles mit, egal wo du herkommst, egal wo du hingehst. Bleib gut mit dir, komm gut voran. Deine Jutta Wergen.